Die Börsenwelt verändert sich. Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Wir beleuchten für Sie die Themen, die wirklich zählen. Als unabhängiger Vermögensverwalter mit über 30 Jahren Erfahrung begleiten wir Sie mit fundiertem Wissen durch die Welt der Finanzen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plutus Finanzpodcasts. Mein Name ist Dr. Maria Richner und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir widmen uns heute dem Thema Inflationsperspektiven. Also welche Signale kommen da von Notenbanken, US-Dollar, Gold und den Industriemetallen? Hierzu spreche ich heute mit Herrn Markus Metzger. Er ist Rohstoffexperte und langjähriger Kenner der globalen Rohstoffmärkte. Herr Metzger, schön, dass Sie heute wieder mein Gast sind.
Ja, grüße Sie, Frau Dr. Richter. Gerne.
Sie haben ja vor kurzem einen Blog über die 70er Jahre im Vergleich zu heute geschrieben. Was war denn da Ihre Motivation dahinter?
Ja, zwei Motivationen. Also die erste Motivation, und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren sehr oft gehört habe, die Aktienmärkte können ja eigentlich nur hochgehen und selbst wenn sie mal runtergehen, dann ist es nur für kurze Dauer. Ja, und dann gibt es eben die 70er Jahre, wo wir eben über 14 Jahre die Einstandskurse nicht mehr gesehen haben. Das heißt, das Hoch des Jahres 66 ist erst im Jahr 1980 übertroffen worden. Also es gibt Kapitalmarktphasen, die verschieden sind. Und es, meiner Ansicht nach haben wir bereits eine dieser Phasen betreten. Und da wollte ich einmal aufzeigen, dass es eben durchaus sein kann, dass dieses Mantra von den Aktienmärkten nicht stimmt. Aber die Aktienmärkte sind nur ein Teilaspekt der 70er. Das größte Thema ist eben diese Inflation. Und die 70er waren gekennzeichnet durch zwei Inflationsschübe. Und nachdem es nach dem ersten Inflationsschub bereits so aussah, als ob die Inflation besiegt ist, kam die zweite Inflationswelle und die Notenbanken, die zuvor die Zinsen gesenkt haben, sahen eigentlich ziemlich blöde aus im Nachhinein. Und hier haben wir im Grunde genommen, sehen wir heute viele Parallelen bei vielen Charts, die darauf hindeuten, dass so eine zweite Inflationswelle möglich ist. Und das war eigentlich, deswegen wurde der Blog geschrieben mit dem Thema, das mal zu thematisieren, zumal die Aktienmärkte noch von Zinssenkungen ausgehen, während andere Märkte eher darauf hindeuten, dass es vielleicht sogar in die andere Richtung geht.
Dieser tolle ausführliche Blogartikel, den kann man eben auch nochmal nachlesen bei uns auf der Homepage, auf der plutus.de Seite, wer da noch ein bisschen nähere Informationen oder so ein bisschen tiefer einsteigen will. Sie haben es gerade schon angesprochen, in den 70er Jahren gab es zwei Inflationsschübe. Was spricht denn heute für einen nach 2021 zweiten Inflationsschub?
Ja, also es gibt eigentlich in den USA, und da würde ich die Analyse starten, ist etwas anders im Rest der Welt, aber wenn man auf die USA schaut, haben wir eigentlich vier Gründe, die möglich sind, dass so ein Inflationsschub einsetzt. Der erste sind die Auswirkungen der Zölle. Wir wissen immer noch nicht, wie die Zölle wirken. Das heißt, wir müssen die nächsten Monate in den Inflationsdaten abwarten. Aber die meisten Volkswirte gehen von einem einmaligen Inflationsschub von 0,5% auf die US-Inflationsrate aus. So, das zweite Thema ist im Grunde genommen, dass der Herr Trump die Idee hat, heimische Produktion wieder zurückzuholen. Das heißt, in den USA Produktion aufzubauen. Einige europäische Unternehmen haben auch schon angekündigt, dass sie in die USA den Teil ihrer Produktion verlagern wollen. Da ist die Frage, woher kommen eigentlich die Arbeitskräfte? Wir haben eine relativ niedrige Inflationsrate in den USA. Wir hatten lange Zeit, jetzt zuletzt, die letzten zwei, drei Daten waren etwas schwächer vom US-Arbeitsmarkt, aber wir haben sehr lange, sehr starken Arbeitsmarkt gehabt. Da ist doch die Frage, ob es nicht Zweitrundeneffekte gibt, ob das eben dazu führt, dass die Löhne entsprechend steigen. So, und das Dritte ist im Prinzip ein schwacher US-Dollar, was das Thema importierte Inflation auf die Agenda bringt. Und das Vierte sind geopolitische Krisen. Die 70er waren eben geopolitisch motiviert. Das heißt, die zwei Inflationsschübe waren vor allem durch das Thema Öl bedingt. Öl spielte natürlich damals eine viel größere Rolle für die Weltwirtschaft als heute, wo wir in eine Dienstleistungs- Wirtschaft übergegangen sind. Nichtsdestotrotz sind die geopolitischen Risiken und diese neue Blockbildung auch in Verbund eben, wie kommen die USA in Zukunft an die Rohstoffe ran, die sie benötigen, aus meiner Sicht nicht ungefährlich. Und es sieht jetzt im Moment so aus, als ob die USA im Grunde genommen dieses Thema dominieren. Ich halte aber mittel- bis langfristig, glaube ich schon, dass diese Blockbildung negativ für die USA ist. Und dementsprechend halte ich geopolitische Krisen, das kann von den Metallen kommen, so ein Inflationsschub, kann aber auch vom Thema Öl kommen. Also wenn die Straße von Hormuz tatsächlich einmal geschlossen ist, dann haben wir eben kurzfristig mal Ölpreise über 100 Dollar, vielleicht sogar 150 Dollar und dann haben wir auch entsprechende Inflationsschübe. Ja, das Risiko ist momentan nicht groß, aber wenn es passiert, sind die Auswirkungen entsprechend. Das heißt, es sollte auch nicht mit Null gepreist werden.
Sie haben gerade schon den sehr schwachen US-Dollar angesprochen, der wirklich aktuell oder in diesem Jahr schwach gegenüber anderen Währungen steht oder war. Worin sehen Sie denn hier jetzt die Gründe?
Ja, es gibt einen langfristig strukturellen Grund für einen schwachen Dollar. Und dazu muss man ein bisschen in die Geschichte zurückgehen und vielleicht gerade auch in die 70er, was in den 70er Jahren denn den schwachen Dollar verursacht hat. In den 70er Jahren waren die Wechselkurse und auch der Goldkurs fixiert. Und die USA hatten das Privileg, die internationalen Währungsreserven in Umlauf zu bringen. Das heißt, wenn sie Währungsreserven aufbauen als Land, dann ist die Frage, in welcher Währung. Und es wurde dann eben eine Zeit lang in Dollar gemacht und die USA haben sich entsprechend Zwillingsdefizite im Haushalt und auch in der Leistungsbilanz, also außenwirtschaftlich, geleistet. Und wenn das zu lange geht, dann ist die Frage, ob eben die Anleger in diesem Dollar noch genügend sich geschützt fühlen. Und wir haben eben heute erneut eine Zeit von hohen Zwillingsdefiziten. Wir haben Budgetdefizite, selbst in konjunkturell guten Zeiten von 5-6% des BIP. Sie können sich leicht vorstellen, dass in der Rezession sind wir dann bei 10-12 und das ist einfach nicht nachhaltig. Gilt natürlich nicht nur für die USA, gilt auch für andere Länder, aber es ist eben so, dass der Dollar als Hauptreservewährung draußen platziert ist. Wir hatten früher 75% der Papierreserven in Dollar und dieser Anteil geht stetig zurück und wir sind heute nur noch bei etwa 60%. Das ist das eine. Also das heißt, und das zweite, und das ist etwas, was eben jetzt dazu kommt, die US-Wirtschaftspolitik macht nicht den Eindruck, dass sie die Anleger vor Inflation schützt. Wir haben eine Zentralbank, die ihre Geldmengen verzehnfacht hat, Zentralbankgeldmengen in den letzten 20 Jahren. Und wir haben eine Regierung, die selbst diese, sage ich mal, relativ laxe Zentralbankpolitik immer noch zu restriktiv findet und im Prinzip sehen wir das an der Nachfolgediskussion um den US-Notenbankchef Powell, wo der Trump gern niedrigere Zinsen hat. Das ist natürlich für Anleger eine Katastrophe, wenn eine Regierung, die Notenbank, die eigentlich unabhängig von der Fiskalpolitik sein sollte, dermaßen verbal unter Druck setzt. Das heißt, dieses ganze Thema, ist der US-Dollar wirklich im Prinzip eine Währung, die langfristig gegen Inflation gefeit ist, das ist nicht der Fall. In dem Zusammenhang muss man noch eines anmerken. Also man hat viele Jahre gesagt, die Zentralbanken können ja die Zentralbankgeldmengen hochsetzen, weil wir haben ja gar keine Inflation oder die Inflationsziele werden ja erreicht. Seit 2021 gilt das nicht mehr. Die Inflationsziele sind verfehlt worden. Das heißt, wir haben jetzt beides. Wir haben zu hohe Zentralbankgeldmengen und wir hatten diese Inflation. Und was tun die Zentralbanken eigentlich, um den Fehler der 70er Jahre zu vermeiden? Wird das überhaupt thematisiert? Und in diesem Zusammenhang würde ich auch noch mal bezweifeln, dass wir keine Inflation hatten. Wir hatten nämlich sehr wohl eine Inflation, eine Asset Inflation. Das heißt, die Vermögenspreise sind sehr stark gestiegen und auch das ist volkswirtschaftlich schädlich. Es führt nämlich zu Fehlallokationen. Geld fließt in falsche Bereiche, es bilden sich Blasen. Ich persönlich meine, dass der Bitcoin einer der größten Blasen ist, die wir in der Menschheitsgeschichte je mal hatten. Und das ist aber nicht die einzige. Das Thema KI mag an der Stelle nochmal genannt sein. Das heißt, diese ganze Zentralbankpolitik steht in der Frage, was sie eigentlich produziert hat. Außer den Blasen, volkswirtschaftlich hat man nämlich nicht viel Wachstum dafür bekommen.
Jetzt wollen wir den Blick auch nochmal auf Gold richten. In den letzten Jahren kennt Gold ja ehrlicherweise nur eine Richtung und das ist nach oben. Ja. Bleibt das denn so? Was denken Sie da?
Ja, die große Frage ist, wer treibt eigentlich den Goldmarkt? Und es waren lange Zeit die Privaten und auch die Institutionellen, die entsprechende Bestände aufbauten. Das ist heute nicht mehr so. Also Gold ist im Prinzip eigentlich meiner Ansicht nach fast überall vertreten. Das heißt, es gibt viele Vermögensverwaltungen, die es im Einsatz haben. Es gibt auch viele Institutionelle. Das ist nicht mehr in dem Maße unentdeckt, wie es im Jahr 2000, 2002 war, als ich meine ersten Studien zum Thema Gold geschrieben habe. Ja, es ist ganz klar, wir haben einen zentralen Treiber im Goldmarkt und das sind die tatsächlich Zentralbankkäufe. Und diese Zentralbanken sind in der Regel kleinere Zentralbanken, die zukaufen, um ihr Währungsreservenportfolio zu diversifizieren. Dazu muss man wissen, dass die großen Notenbanken, die großen westlichen Notenbanken haben noch einen relativ hohen Goldanteil in den Währungsreserven. Der stammt aus der Zeit, zum Teil noch aus den Goldstandards. Und andere kleinere Notenbanken haben eben doch relativ viel Dollar. Und da das Vertrauen in den Dollar sinkt, sehen wir auf der Seite Goldkäufe. Das ist allerdings begrenzt in einer gewissen Weise, weil der Goldmarkt nicht groß genug ist, um die heutigen Papierreserven der Notenbank effizient zu diversifizieren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn China, die chinesische Notenbank hat ein Währungsreservenportfolio von 3.500 Milliarden, würden sie davon 10%, 350 Milliarden in den Goldmarkt stecken, dann müssten sie über 3.000 Tonnen Gold kaufen. Das ist fast eine Jahresproduktion, um so eine Menge Gold zu kaufen. Ist praktisch unmöglich in diesem Markt. Das heißt, es ist die Frage, wie können sich große Notenbanken diversifizieren? Und da ist der Goldmarkt eben zu klein. Von kleineren Metallen ganz zu schweigen. Es gibt ja auch manche, die träumen dann immer noch, dass Silber oder andere monetäre Rollen. Nein, es kann eigentlich nur Gold angehen, weil Gold entsprechend vorhanden ist. Aber selbst der Goldmarkt ist zu klein für eine effiziente Diversifikation.
Zum Ende der Folge wollen wir nochmal den Blick auf die Industriemetalle richten. Welche Signale können Sie hier denn festmachen?
Ja, die Industriemetalle sind ganz spannend, weil sie eigentlich ähnlich wie die Inflationsraten ein ganz ähnliches Chartbild zeigen. Das ist eben in diesem Blog ausgeführt. Es ist fast, als ob es eine Parallele wäre vom Chart. Das heißt natürlich nicht, dass es sich auch tatsächlich so kommt, aber wir hatten bei den Industriemetallen eben doch dieses Thema, dass wir diesen ersten großen Schub hatten im Jahr 2021 und jetzt so eine Aufwärtskonsolidierung sich anschließt. Das heißt, die Industriemetalle sind eigentlich von den Preissignalen besser, als es die Konjunkturindikatoren erwarten lassen. Und deswegen ist so ein bisschen die Vermutung da, dass es auch hier einen zweiten Schub geben könnte. Das würde aber voraussetzen, dass die Konjunktur, Weltkonjunktur nicht einbricht, dass entsprechende Regionen wie China, Asien tatsächlich in Schwung kommen von einem niedrigen Niveau. Und dann wären alle Ingredienzien gegeben für einen starken zweiten Preisschub bei Industriemetallen. Und selbst wenn die Konjunktur einbrechen sollte, also wenn wir ein halbes Jahr oder auch 12 Monate lang eben noch reduzierte Nachfrageperspektiven im nächsten Konjunkturaufschwung, wiederholt sich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit das Jahr 2021. Und dann sind eben sehr starke Preiszuwächse drin bei den Industriemetallen.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Einblick in die Rolle von Metallen auch bei der Inflation. Herzlichen Dank, dass Sie heute wieder mein Gast waren.
War mir eine Freude. Vielen Dank Ihnen.
Für unsere Zuhörer, die möchte ich gerne nochmal auf diesen tollen Blogartikel verweisen. Der Titel ist eine Wiederauflage der 70er Jahre, Fragezeichen, haben wir in drei Teilen auf unserer Webseite unter bluetooth.de veröffentlicht. Lesen Sie gerne nochmal nach. Herr Metzger gibt ja, wie gesagt, nochmal einen sehr, sehr spannenden Einblick im Vergleich von den 70er Jahren und heute. Ich möchte mich nochmal bei unseren Zuhörern bedanken, dass Sie heute mit dabei waren. Ich wünsche eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal beim Plutus-Finanz-Podcast. Tschüss!
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutus Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung, ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Plutus Vermögensverwaltung AG zulässig.